Wissensnachrichten. Von Fakten bis Fun Facts auf den Punkt.
Deutschland hat das selbstgesteckte Klimaziel im letzten Jahr erfüllt. Zu dem Schluss kommt eine Studie der Denkfabrik Agora Energiewende. Dabei fällt aber auf, der Klimaschutz ist etwas ausgebremst, denn der CO2-Ausstoß ist weniger stark gesunken als noch im Jahr davor. In den Bereichen Verkehr und Gebäude ist letztes Jahr sogar mehr CO2 ausgestoßen worden. Das Studienteam warnt deshalb, die Klimaziele für 2030 könnten in Gefahr sein. Damit die erreicht werden, müsste Deutschland 4-mal so viel Kohlenstoffdioxid einsparen wie letztes Jahr. Dafür braucht es zum Beispiel mehr Strom aus Erneuerbaren. In dem Bereich gibt es gute Nachrichten. Es sind viele neue Anlagen dazugekommen. Außerdem gab es letztes Jahr eine Rekordmenge an Solarstrom. Apropos Klimaschutz. Es gibt Menschen, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie einen Flug buchen, der Umwelt wegen. Europäische Forschende haben analysiert, wie man CO2-Emissionen einsparen könnte. Demnach gibt es 3 Stellschrauben dafür. Erstens dürften nur moderne, effiziente Flugzeuge eingesetzt werden. Zweitens müssten die vor allem Economy-Sitze haben, also keine Business-Klasse mehr, die viel zu viel Platz wegnimmt. Denn je mehr Menschen in ein Flugzeug passen, desto geringer ist die CO2-Bilanz pro Kopf. Deshalb müssten drittens diese Flugzeuge auch bis zu 95% ausgelastet sein. Realistisch betrachtet glauben die Forschenden nicht, dass Airlines ihre komplette Flotte mal eben mit neuen Modellen ersetzen. Aber immerhin 10% ließen sich durch entsprechende Maßnahmen relativ schnell einsparen. Und man könnte die Landegebühren davon abhängig machen, wie hoch der CO2-Verbrauch pro Kopf im Flugzeug ist und damit einen Anreiz für die Airlines schaffen, schnell effizienter zu werden. Ein wichtiger Aspekt sind auch noch Kondensstreifen. Weniger davon würden auch viel einsparen. Dafür müsste man Flugrouten entsprechend flexibel anpassen. Im Sommer 2021 gab es im Westen Deutschlands eine Flutkatastrophe, bei der allein im Ahrtal 135 Menschen starben. Die Ahr trat damals nach Starkregen über die Ufer. Es gab eine Sturzflut. Ein Wissenschaftsteam unter Leitung der Uni Leipzig sagt jetzt, auch wenn das Ereignis als beispiellos gilt, das war es nicht. Das Problem? Risikomodelle, mit denen man heute einschätzt, wie gefährlich ein Fluss ist, stützen sich auf Daten, die nicht älter als 70 Jahre sind. Auf Grundlage dieser Daten wurde die Ahr als weniger gefährlich eingeschätzt, mit fatalen Folgen. Denn schaut man in der Geschichte weiter zurück, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Das Team hat Bodenproben aus den weitläufigen Ahrauen genommen. Die zeigen, dass es bereits 1910, 1804 und am Ende des 5. Jahrhunderts ähnliche Sturzfluten mit einer hohen Anzahl von Todesopfern gab. Das Team hat danach historische Quellen gegengecheckt und die bestätigen das. Dort fanden sich sogar Hinweise für weitere starke Hochwasser, etwa im 17. Jahrhundert, oft als Sturzflut und meist im Sommer. Leonardo da Vinci nutzte für seine Gemälde nicht nur Pinsel, sondern auch die eigenen Finger. Das könnte es möglich machen, noch 500 Jahre später seine DNA zu finden. Das Leonardo da Vinci DNA-Projekt ist ein Zusammenschluss internationaler Experten und Expertinnen. Und auf einem Preprint-Server haben die jetzt neue Ergebnisse veröffentlicht. Mit einem Stäbchen, wie bei einem Corona-Test, hat das Team bei Gemälden, die Da Vinci zugewiesen werden, Proben genommen. So ließen sich tatsächlich DNA-Spuren isolieren. Das Schwierige, Da Vinci hatte keine Kinder, seine Grabstätte wurde geöffnet und dadurch gibt es keine saubere DNA-Probe von ihm selbst. Die Suche ist also wie ein Puzzle. In einer Probe wurden etwa Merkmale des Y-Chromosoms gefunden, die typisch für Da Vincis Geburtsort in der Toskana sind. Und die stimmen auch mit den Proben eines Cousins von Da Vinci überein, dessen DNA auf einem Brief gefunden wurde. Und es gibt auch erste Abgleiche mit weiteren Nachkommen von Da Vincis Vater. Diese Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt für das Gebiet der Arteomik. So könnte in Zukunft die Echtheit eines Gemäldes durch biologische Spuren wie DNA belegt werden. Quallen und Seeanemonen schlafen so ähnlich wie wir Menschen und das, obwohl sie kein Gehirn haben. Forschende der Bar-Ilan-Universität in Israel haben das festgestellt. Vorher war gar nicht klar, dass Seeanemonen überhaupt schlafen und bei Quallen weiß man das auch erst seit ein paar Jahren. Die Ergebnisse der Forschenden zeigen, dass Quallen nachts schlafen und mittags gern auch noch mal ein Nickerchen machen, dann bewegen sie sich weniger. Gesteuert wird ihr Schlaf, wie bei uns, über eine innere Uhr und Licht. Lange dachte die Wissenschaft, dass nur Tiere mit Gehirn schlafen. Quallen und auch Seeanemonen haben aber kein Gehirn, sondern nur einzelne Nervenzellen. Wahrscheinlich sind die der Grund, warum die Tiere schlafen, denn im Schlaf werden DNA-Schäden an den Nervenzellen repariert. Und da sich Nervenzellen nicht teilen können, ist es wichtig, diese Schäden möglichst schnell zu reparieren. Ansonsten drohen diese Zellen nicht mehr richtig zu funktionieren oder abzusterben. Die Forschenden gehen inzwischen davon aus, dass Tiere erst schlafen, seit sie Nervenzellen entwickelt haben. Es schneit in Deutschland und das heißt auch, es ist Schneeschiebe- und Streusaison. Das Nachrichtenmagazin Spiegel hat mit einem Experten von der Verbraucherzentrale gesprochen, der sich mit der Ökobilanz von Streumitteln auskennt. Er sagt, Salz geht gar nicht. Das ist zwar effektiv, geht aber in die Erde und ins Grundwasser und schädigt die Natur. Und Salz ist meist für Privatpersonen eh verboten und darf nur von den Kommunen für die Straßen eingesetzt werden. Der Experte rät auch von Asche oder Sand ab. Die geben keinen richtigen Halt, vor allem wenn es nass wird. Split gibt zwar Halt, tut aber Katzen und Hunden an den Pfoten weh und gräbt sich in unsere Schuhe und hinterlässt dann hässliche Kratzer auf Holzböden. Außerdem verstopft Split die Kanalisation, muss also nach den kalten Tagen eigentlich wieder aufgefegt und entsorgt werden. Sein Tipp ist deshalb Maisspindelgranulat. Das ist der mittlere Teil eines Maiskolbens, der zerkleinert wird. Das Granulat weicht nicht auf, gibt Halt und ist umweltfreundlich. Nach dem Schneeeinsatz kann es in die Biotonne oder als Dünger aufs Beet.
Deutschlandfunk Nova.